Guten Abend, liebe Heimatfunkhörer. Ich begrüße Sie zur heutigen Sendung, die wie auch am letzten Sonnabend aus zwei Teilen besteht. In den ersten rund 50 Minuten können Sie einen Beitrag von Andreas Wojak hören. Eine Dokumentation über den Kwami-Skandal in Oldenburg. Dort nämlich war es im Jahre 1932 zu einer scharfen Auseinandersetzung zwischen den damals in Oldenburg regierenden Nationalsozialisten und der Ministerpräsident Karl Röwer einerseits und Vertretern der evangelischen Kirche andererseits gekommen. Anlass war die öffentliche Predigt eines farbigen Pastoren aus dem afrikanischen Togo. Robert Kwami hieß er und sein Auftritt eben bewegte die rassistischen Gemüter der oldenburgischen Braunhemden. Am kommenden Montag in unserem traditionellen Hörspieltermin um 20.15 Uhr senden wir das plattdeutsche Hörspiel »Den Negerpastor« von Erhard Brüchert, in dem es um genau jene Vorfälle aus dem Jahre 1932 gehen wird. Während also der Hörspielautor Brüchert den Kwami-Skandal auf literarische Weise bearbeitet und aufbereitet, hat sich Andreas Wojak daran gemacht, die genaue Chronologie der Ereignisse nachzuvollziehen und bei seinen Recherchen auch solche Oldenburger getroffen, die sich ganz persönlich an die Auseinandersetzungen und auch an Robert Kwami erinnern. Wir meinen, dass diese Gegenüberstellung oder besser gesagt dieses Nebeneinander von Dokumentation und Hörspiel ganz reizvoll sein könnte. Doch hören Sie nun »Der Kwami-Skandal« von Andreas Wojak.
Am 5. Oktober 1932 schrieb die Londoner Times:
Unless all the signs deceive, the Nazi bubble has been prickled. Irresolution is seen in the Nazi press and on the Nazi platform. There is a faint echo of the old enthusiasm from Oldenburg, where the Nazi premier is trying to drive a Negro pastor from a former German colonial mission out of the pulpits. But otherwise, the party seems only a shadow of its former self.
Wenn nicht alle Zeichen trügen, ist die Nazi-Seifenblase zerstochen. Man sieht Unentschlossenheit in der Nazi-Presse und in den Nazi-Versammlungen. Ein schwaches Echo des alten Enthusiasmus vernimmt man aus Oldenburg, wo der Nazi-Ministerpräsident versucht, einen Negerpastoren aus einer früheren deutschen Missionsstation von den Kanzeln zu treiben. Aber sonst erscheint die Partei nur noch als ein Schatten ihrer selbst.
Die Nazi-Seifenblase war leider etwas langlebiger, als es die Times im Herbst 32 vermutete. Aber eine gewisse Lähmung der NSDAP zu diesem Zeitpunkt war unverkennbar. Ihr steiler Aufstieg schien an eine Grenze gekommen zu sein. Im Freistaat Oldenburg, in dem die Nationalsozialisten seit Mai des Jahres allein die Regierung stellten, sah es so aus, als würde ihre Herrschaft nicht von allzu langer Dauer sein. So schrieben die Bremer Nachrichten am 8. Oktober 1932:
Die Stimmen, die sich gegen die Herrschaft der NSDAP in Oldenburg und in erster Linie gegen ihren Gauleiter und Ministerpräsidenten Röwer wenden, werden immer lauter und erfassen jetzt auch das flache Land, wo die Herrschaft der NSDAP bisher fast eine absolute war. Es ist kein Geheimnis mehr, dass im Lager der Intellektuellen die Austritte aus der Partei sich mehren. Ja, auch der Bauer in den Dörfern seinen Unwillen über Röwers Herrschaft ausdrückt. Vor allem aber der Fall Kwami hat arg verstimmt.
Das frühere Großherzogtum Oldenburg war nach dem Ersten Weltkrieg ein sogenannter Freistaat geworden. Oldenburg war eines der insgesamt 17 Länder des Deutschen Reiches und umfasste neben dem eigentlichen Oldenburger Land noch die kleineren Landesteile Birkenfeld im Hunsrück und Lübeck an der Ostsee. Letzteres ist nicht zu verwechseln mit der südlich angrenzenden Hansestadt Lübeck. Der Freistaat Oldenburg hatte knapp 550.000 Einwohner. Das waren gerade 0,9% der Bevölkerung des Deutschen Reiches. Wenn nun Oldenburg trotz seiner geografischen Bedeutungslosigkeit damals im In- und sogar im Ausland Beachtung fand, so hängt das mit der Tatsache zusammen, dass es hier den Nationalsozialisten zum ersten Mal gelungen war, bei Landtagswahlen die absolute Mehrheit und damit die alleinige Regierungsgewalt zu erlangen. 48,4% aller Stimmen entfielen bei den Wahlen zum Oldenburgischen Landtag am 29. Mai 1932 auf die NSDAP. Sie errang damit etwas mehr als die Hälfte der Mandate. Mit der Folge, dass erstmalig im Deutschen Reich die Nationalsozialisten allein eine Landesregierung stellten. Übrigens handelte es sich bei den Maiwahlen um vorgezogene Landtagswahlen. Die NSDAP und die KPD hatten mit Hilfe eines Volksentscheids die Auflösung des vorherigen Landtags herbeigeführt. Man verfolgte damals also vielerorts die Geschehnisse in Oldenburg mit Aufmerksamkeit. Auch die Auseinandersetzungen um den sogenannten Negerpastoren.
Oldenburg, Osternburg. Ein besonderes Ereignis steht den Kindern in unserer Gemeinde bevor. Dienstag, 20.09., spricht der Negerpastor Kwami, der der norddeutschen Mission angehört und die deutsche Sprache fließend spricht, in der Lamberti-Kirche zu den Kindern.
So lautete eine Notiz in den Nachrichten für Stadt und Land, der größten Oldenburger Tageszeitung, am 13. September 1932. Diese und eine ähnliche Meldung rufen sofort die Nationalsozialisten auf den Plan, die hier Rassenungemach wittern. In den Nachrichten für Stadt und Land des folgenden Tages ist eine an das oldenburgische Kultusministerium gerichtete Protestnote der NSDAP abgedruckt. Verantwortlicher nationalsozialistischer Minister für das Ressort ist der Katholik Heinz Spangemacher. In dem Protestschreiben heißt es wörtlich:
Aufgrund vorstehender Notizen in den Nachrichten für Stadt und Land ersuche ich das Ministerium höflichst, eine derartige Kulturschande und Herausforderung des nationalsozialistischen oldenburgischen Ministeriums sofort zu unterbinden. Mit deutschem Gruß, Jens Müller, Leiter der Hauptabteilung für Volksbildung der NSDAP.
Der NS-Katholik Spangemacher will sich aber bei einem möglichen Konflikt zwischen evangelischer Kirche und Nationalsozialisten nicht die Finger verbrennen. Man habe die Angelegenheit dem Oberkirchenrat zugewiesen, heißt es in einer Stellungnahme des Kultusministeriums. Stellung bezieht jedoch auf Anfrage der Oldenburger Zeitung das Pfarramt Lamberti, wo der ausländische Pastor zu Gast sein soll.
Dem hinter der Eingabe stehenden, nicht ausgesprochenen Empfinden kann man durchaus zustimmen. Das heißt, dem Empfinden und der Erkenntnis, dass uns Deutschen unser deutsches Volkstum von größter Bedeutung ist. Und es ist der nationalsozialistischen Bewegung zu danken, dass sie das so stark herausgearbeitet hat. Aber es ist Pflicht der Kirche, in Gehorsam gegen Jesu Wort allen Völkern das Evangelium zu verkünden und nun Kindern und Erwachsenen von der Erfüllung dieser Pflicht und der Wirkung dieser Pflichterfüllung ein recht deutliches Bild zu geben. Dafür ist gerade ein schwarzer Pastor ein besonders gutes Instrument.
Von dem schwarzen Pastoreninstrument wollen die Nationalsozialisten aber nichts wissen. In einem Brief an das Pfarramt Lamberti unterstreichen sie ihre rassige Haltung.
Für uns steht als Nationalsozialisten zum Ersten, als Deutsche zum Zweiten und als Mitglied der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde zum Dritten der Grundsatz fest, bestärkt durch einen gesunden Rasseinstinkt, dass ein Neger als Prediger in der Kirche in Deutschland nicht aufzutreten hat. Wenn man Kindern Neger zeigen will, sind dazu Zirkusse oft genug mit sogenannter Völkerschau anwesend.
Für die Öffentlichkeit in Oldenburg stellt sich nun die Frage, wie wird sich die evangelische Kirchenleitung, der Oberkirchenrat, verhalten? Wird er es auf einen Konflikt mit den Nationalsozialisten ankommen lassen? Am 16. September, also 4 Tage vor der angekündigten Veranstaltung in der Lamberti-Kirche, ist in den Nachrichten für Stadt und Land die Stellungnahme des Oberkirchenrats abgedruckt.
Der Pastor Kwami ist der anerkannte, verdienstvolle Präses der von Bremen aus gegründeten Ewe-Kirche in Togo und deutscher Staatsangehöriger. Sein Auftreten in deutschen evangelischen Kirchen als Kulturschande zu bezeichnen, ist sowohl vom christlichen wie vom rein deutschen Standpunkt völlig ungerechtfertigt. Vom deutschen Standpunkt aus ist es überaus wertvoll, wenn ein so durchgebildeter Bewohner der uns leider verloren gegangenen Kolonie in Wort und Tat zeigt, was deutsche Kultur aus Eingeborenen Afrikas zu machen verstanden hat und wie tief und unverlierbar deutsche charaktervolle Art und deutsche Verwaltung das gesamte Ewe-Volk mit uns verbunden hat. Zudem aber ist der Präses Kwami seit mehr als 2 Jahrzehnten ein besonders verdienstvoller und treuer Vorkämpfer für das deutsche Wesen in Togo.
Verbreitung des deutschen Wesens in der Welt. Wollten das die Nationalsozialisten nicht auch? Was ist überhaupt das deutsche Wesen? Beethoven und Bismarck? Oder das, was kommen sollte, die Organisation von Auschwitz? War das auch deutsches Wesen oder war das undeutsch? Die Oldenburger Abteilung der Deutschen Kolonialgesellschaft äußert sich ebenfalls zum Fall Kwami mit einigen tiefsinnigen völkerkundlichen Ausführungen.
Der Redner gehört zum Volke der Ewe-Neger, einem Stamm, der kulturell höher steht als fast alle anderen afrikanischen Negerstämme und der den Deutschen von jeher mit rührender Treue ergeben war und es auch heute noch ist. Es erscheint uns als eine unbegreifliche Entgleisung von Kulturschande zu reden, wenn ein so angesehener christlicher Eingeborener deutschen Kindern und Erwachsenen von missionarischer Tätigkeit in einem deutschen Schutzgebiet und von der Anhänglichkeit und unerschütterlichen Treue der braven Togo-Neger zum deutschen Volk erzählen will. Wir bedauern auf das Tiefste das Vorgehen der betreffenden Kreise in einem Augenblick, wo zum ersten Mal nach dem Kriege eine Reichsregierung die deutschen Ansprüche auf koloniale Betätigung und kolonialen Besitz mit erfreulicher Wärme verkündet und deren Durchfechtung mit klaren und tapferen Worten versprochen hat.
Ein Leserbrief in der Oldenburger Tageszeitung zum Fall Kwami spiegelt vermutlich die Einstellung sehr vieler Oldenburger von damals wider.
Es macht den Eindruck, als sei der NSDAP bei ihrer Eingabe gegen den Pastor Kwami eine peinliche Verwechslung passiert. Mit vollem Recht hat man energischen Protest erhoben gegen Niggerkult und Jazzunwesen, die sich namentlich in deutschen Großstädten, in Theatern und Lokalen breitmachen. Das war Kulturschande. Es ist erfreulich, dass der Kampf dagegen Erfolg gehabt hat. Hier aber handelt es sich weder um einen Negerhäuptling noch um einen Zirkusmenschen. Es darf der Abteilung für Volksbildung der NSDAP ganz zuversichtlich zugesichert werden. Kwami bläst weder Saxophon noch macht er Negertänze. Vielmehr handelt es sich um einen geistig hochstehenden Missionar.
Wer war nun der Mann, der weder Saxophon blies noch Niggertänze vollführte und der so viel Aufregung verursachte? Der heute 81-jährige Erich Ramsauer hat Robert Kwami persönlich kennengelernt. Ramsauer war von 1928 bis 1937 Pfarrer in Oldenburg-Osternburg und anschließend Direktor der Norddeutschen Mission, eben jener kirchlichen Einrichtung, die Robert Kwami 1932 nach Deutschland eingeladen hatte. In seiner Eigenschaft als Missionsdirektor hat Erich Ramsauer mehrere Male Togo besucht, wobei er jeweils mit Kwami zusammentraf.
Robert Kwami war also Sohn eines afrikanischen Lehrers, der von der Norddeutschen Mission, von Stiftungen, von Missionsfreunden aus der Sklaverei befreit war. Und hatte also...
Der Vater, ja.
Und das hatte ihn also geprägt in seiner tiefen Verpflichtung und Dankbarkeit gegen die deutsche Mission. Und er war also mit ausgesucht, mit gutem Grund, als 14-, 15-Jähriger zu einem alten Missionar, der in ein Pfarramt in Württemberg begleitete, in eine kleine private Missionsschule einzutreten, wo etwa 30 junge Afrikaner ausgebildet sind. Er war also ein besonders begabter Mensch, sprachlich begabt, geistig, charakterlich begabt, eine vornehme Erscheinung, die großen Eindruck hinterließ überall in den Gemeinden.
Die Auseinandersetzung um den schwarzen Pastoren aus Togo wäre vermutlich beendet gewesen, wenn sich nicht auch noch der oldenburgische NS-Ministerpräsident Karl Röwer höchstpersönlich geäußert hätte, und zwar in einer Art, die die bisherigen Stellungnahmen der NSDAP verblassen ließ. In dem Oldenburger Versammlungslokal Ziegelhof hielt Röwer am 16. September 1932 eine lange Rede, in der er unter anderem auch auf die Angelegenheit Kwami einging. Nach Angaben der NS-Tageszeitung Freiheitskämpfer sagte Röwer wörtlich:
Meine Volksgenossen, Sie wissen, dass ich selbst draußen gewesen bin. Ich kenne auch Togo. Wir hatten genug Togo-Neger in Kamerun. Ich gebe zu, dass er der intelligenteste Neger an der Westküste Afrikas ist. Etwas fleißiger als der Douala. Aber stehlen und mausen kann er genauso gut wie die anderen. Neger bleibt Neger, wie Jude Jude bleibt, auch wenn er getauft ist. Es wird die Zeit kommen, wo wir Nationalsozialisten mit den Leuten sehr deutlich Fraktur reden, die durch solche Sachen unsere Rasse schänden. Wir werden mit diesen Leuten kurzen Prozess machen. Es kommt einmal die Zeit, wo man in Deutschland von dieser Stunde, wo der Negerpastor in Deutschland reden durfte, als von der Stunde der tiefsten Schmach reden wird.
Es ist unklar, ob diese Wiedergabe der Rede korrekt ist oder ob Röver tatsächlich nicht noch schärfere Formulierungen gebrauchte. Aber es reichte auch so. Durch die primitiv-hetzerische Stellungnahme des höchsten politischen Repräsentanten im Freistaat Oldenburg war die Angelegenheit Kwami zu einer Affäre, ja sogar zu einem Skandal geworden. Erich Heuer, Pfarrer an der Lamberti-Kirche, in der Kwami reden sollte, verfasste sofort, nachdem die Rede bekannt geworden war, ein Protestschreiben an den Ministerpräsidenten, das in den Nachrichten für Stadt und Land vom 19. September veröffentlicht ist.
Herr Ministerpräsident, da mir die Leitung der Vorträge des Pastors Kwami obliegt, so habe ich Grund, diese Worte auch auf mich zu beziehen. Ich fordere Sie daher auf, die Worte, die eine Bedrohung von Sicherheit und Leben eines pflichtgemäß handelnden oldenburgischen Staatsbürgers enthalten, mit dem klaren Ausdruck des Bedauerns zurückzunehmen. Gezeichnet Erich Heuer, Pfarrer an St. Lamberti.
Karl Röver wäre nicht Karl Röver gewesen, wenn er klein beigegeben und sich entschuldigt hätte. Er nahm nichts zurück und ließ es auf eine vom Oberkirchenrat angedrohte Beleidigungsklage ankommen. Der Haltung der Justiz konnte sich Röver offenbar sicher sein. Tatsächlich wurde die Klage vom Landgericht Oldenburg zurückgewiesen. Mangels Beweises, wie es hieß. Möglicherweise aber hatte der Protest des mutigen Pfarrers Heuer und des Oberkirchenrats bewirkt, dass am 20. September Robert Kwami, wie vorgesehen, in der Lamberti-Kirche sprechen konnte. Und zwar ohne irgendwelche Beeinträchtigungen und Störungen. Und immerhin sah sich der oldenburgische NS-Ministerpräsident zu einem Treffen mit dem Pfarrer Heuer veranlasst. Erich Ramsauer, damals Pfarrer in Oldenburg-Osternburg, war Zeuge dieser, wie es heute scheinen will, merkwürdigen Begegnung in einem Oldenburger Lokal.
Ich weiß von der Kwami-Angelegenheit erstmal dadurch, dass die Norddeutsche Mission, mit der ich von der Familie her seit langem verbunden war, sie ihn eingeladen hatte und war beteiligt an der Organisation seines Reisedienstes durch Oldenburg. Und ich habe diese Veranstaltung dann mitgehört, miterlebt. Und dann lud Heuer mich als einen jüngeren Freund und Mitarbeiter in der Jugendarbeit ein zu einem Gespräch mit Röver und Joel, zu einem Bierabend im Anton Günther. Und da haben wir also die Herren von der NSDAP mit einem Sprudel und wir mit einem Glas Bier uns unterhalten, wie man das also aus der bürgerlichen Zeit der Vor-Nazi-Regierung nicht gewohnt war.
Von wem ging denn die Initiative zu diesem Treffen aus?
Von Heuer. Und Heuer nahm mich als jüngeren Freund mit dazu, zumal ich also auch ihm ja über diese Debatte berichtet hatte.
Und das war nach der Predigt von Kwami in der Lamberti-Kirche?
Das waren 2-3 Tage drauf, ja. Naja, und Röver polterte also erstmal los, wie es seine Art war. Ich habe ihn dabei also sehr gut kennengelernt. Und dann kam also langsam allmählich das sanfte Säuseln. Er wurde dann friedlicher. Man musste ihn also erstmal sich austoben lassen. Herr Pastor, geben Sie mir Ihre Kanzel. Ihre Kirche wird jeden Sonntag voll sein. Ich sage so lange, wie es dauert. Man konnte also sehr deutsch mit ihm reden, sehr unmittelbar. Und er hatte also eine auffallend menschliche Ader bei all seiner Ideologie. Und diese Ideologie hatte sich bei Röver ja festgesetzt. Er war von einer Bremer Kaufmannsfirma nach Kamerun geschickt. Und wie ich dann mal eine alte Bremer Diakonisse fragte, die für uns in Afrika gearbeitet hatte, wie sie sich das erklärte, diesen Komplex, da sagte, der hat sich mit schwarzen Frauen eingelassen. Das war ja nun sehr häufig, nicht wahr, wenn junge Leute da so in den Kolonien lebten. Und das war also bei ihm so umgeschlagen. Das ist mir ganz eindeutig.
Nochmal zu der Gesprächssituation. Wie war denn das Verhältnis, das Gesprächsverhältnis zwischen dem Pastor Heuer und dem Röver?
Heuer war ein ruhiger und souveräner Mann und war auch ein kleines Stück älter als Röver, also eine gewisse Weise Respektperson. Aber es war also ein sehr freundschaftliches Gespräch, kann man nur sagen.
Aber der Heuer hat er doch gefordert vom Röver, dass er sich entschuldigen sollte. Und das hat er doch nicht gemacht.
Ja.
Aber darüber ist man praktisch zu keiner Einigung gekommen?
Nein, darüber, das kam ja, die hatten ja auch die Macht schon. Es war ja 32, ein Jahr vor der Machtergreifung im Reich.
Der Oldenburger Werner Fahlenkamp, geboren 1944, hat sich in den letzten Jahren in seiner Freizeit sehr intensiv mit der oldenburgischen Geschichte, darunter auch der NS-Zeit, befasst. Wir fragten den Lokalhistoriker nach seinem Urteil über Karl Röwer.
Ja, ich habe ihn letztens in einem Vortrag als schillernde Person zwischen Brutalität und Kumpelhaftigkeit bezeichnet. Und nach Aussagen der Zeitzeugen, die ihn noch persönlich gekannt haben, soll ich mit dem Urteil sehr richtig gelegen haben. Das NS-Regime oder die Führer des NS-Regimes waren ja in jedem Falle durch Mittelmäßigkeit gekennzeichnet. Und ganz unten in dieser Riege stand wahrscheinlich, was der Intelligenz anging, Karl Röwer. Nun kam er aus Berne ursprünglich, dann in Oldenburg, war so ein bisschen mit der Mentalität dieser Bevölkerung vertraut, vielleicht auch ein Sohn dieses Landes, was dann die Brutalität etwas milderte, sodass er in einigen Sachen durchaus menschliche Züge zeigte, dabei aber von unheimlicher Primitivität und Dummheit.
In welchen Sachen zeigte er menschliche Züge? Gibt es dafür Beispiele? Haben Sie dafür?
Es gibt mehrere Beispiele hierfür. Ich darf also eine Sache erzählen, die mir von glaubwürdigen Zeugen verbürgt ist. Der letzte sozialdemokratische Landtagspräsident des Oldenburgischen Landtages, der Abgeordnete Zimmermann aus Ristringen, wurde 1933 ins KZ geworfen. Die Frau fuhr sofort zu Röwer und erklärte, das ginge doch wohl nicht an, denn ihr Mann sei da auch als Landtagspräsident gegenüber der NSDAP sehr fair gewesen, was Röwer ihr bestätigte, und er setzte sich persönlich für seine Freilassung ein. Ähnliche Beispiele sind mir also auch aus Delmenhorst bekannt, wo man auch einige verhaftet hatte und dank Röwers Intervention freigelassen worden sind. Das sind, wie gesagt, einige die menschlichen Züge, dass er natürlich auch genügend Leute ins KZ gebracht hat, dass er beispielsweise die Mörder des kommunistischen Landtagsabgeordneten Gerdes persönlich freigelassen hat und ihnen auf die Schulter geklopft hat und hat gesagt, ihr habt gute Arbeit geleistet, das ist die andere Seite des Karl Röwer.
Es gibt Leute, die sagen, mit dem Ende von Röwer, mit seinem Tod, wann war das, 41?
42.
42. sei nicht alles in Ordnung gewesen. Was sagen Sie dazu aus Ihren Kenntnissen?
Also es hat nach 1945 darüber einen Prozess gegeben, es hat in einem gewissen Prozess eine Rolle gespielt und daran ist also eindeutig geklärt worden, dass er eines ganz normalen Todes gestorben ist. Er hatte hochgradig Syphilis, er war früher mal in der deutschen Kolonie Kamerun gewesen und das war im Grunde genommen sein Ende. Es wird hier von interessierter Seite meiner Auffassung nach immer noch eine gewisse Legendenbildung um diesen Mann gebildet, der zu den brutalsten Führern jemals des Oldenburger Landes gehört hat.
Robert Quamy konnte, es wurde schon gesagt, am 20. September 1932 ungestört in der Oldenburger Lamberti-Kirche sprechen. In den Nachrichten für Stadt und Land heißt es über den Auftritt des schwarzen Pastoren:
Quamy legte in einer ergreifenden Schilderung die Notwendigkeit der christlichen Arbeit an den Heiden dar, die sich nach der Annahme des wahren Gottglaubens glücklich fühlten, mache doch der frühere Glaube an die heidnischen Götter die Eingeborenen zu tief bedauerlichen Kreaturen. Einmal wurde auch von dem Vortragenden kurz das Rasseproblem gestreift, aber nur in Verbindung mit der Feststellung, dass er stolz darauf sei, als Schwarzer geboren zu sein, denn der allmächtige Gott habe es ja so gewollt.
Mit dabei in der Lamberti-Kirche waren Erich und Clara Ramsauer, die sich beide noch gut erinnern können.
Das waren bewegte Tage für uns. Jedenfalls war die Gemeinde sehr engagiert und es waren sehr viele Osternburger auch dann in der Kirche, in der Lamberti-Kirche in Oldenburg, um ihn zu hören.
Waren Sie auch dabei?
Ja, ich war auch dabei.
Was war das denn eigentlich für eine Atmosphäre? Wie muss man sich das vorstellen? Die Kirche soll sehr überfüllt gewesen sein.
War sehr voll, ja, sehr voll und sehr zustimmend. Und das, was dagegen passierte, das war außerhalb der Kirche. Innerhalb der Kirche war nichts Provozierendes.
Nichts. Wie haben Sie gemerkt, dass das zustimmend war, dass die Menschen zustimmend waren?
Ja, die Leute waren begeistert. und hörten sehr aufmerksam zu.
War das denn so eine Art Demonstration gegen die Nazis?
Das kann man nicht sagen. Nein, nein, durchaus nicht, denn der Nationalsozialismus wurde damals ja auch noch verhältnismäßig freundlich angesehen. Also manches fand man ganz gut und man hoffte, dass einiges Positive dabei herauskäme.
Aber war das denn nicht damals so, dass man sozusagen mit Druck von den Nazis rechnen musste, wenn man jetzt zu diesem Gottesdienst hinging?
Nein, 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 durchaus nicht.
Die standen jetzt auch nicht draußen vor der Tür?
Nein, auf die Zeit war das noch nicht so. Die standen auch noch nicht draußen vor der Tür. Viele waren vielleicht sogar in der Kirche. Denn in der ersten Zeit des Dritten Reiches kam die SA und die Hitlerjugend ja auch noch in Trupps zur Kirche, um zuzuhören und nicht um zu kontrollieren.
Wie hat sich denn Robert Quarmi in dieser ganzen Angelegenheit eigentlich verhalten? Wissen Sie das?
Er zeigte sich völlig unberührt davon. Und das war besonders spürbar, wie ich später dann in der Nachfolge meines Vorgängers das Amt der Leitung übernahm, dass man in Afrika hörte, dass er in einer vornehmsten Weise von seinem Besuch in Deutschland berichtet hat und nichts von diesen ideologischen Kämpfen und dieser Abwehr erzählt hatte.
Robert Quarmi leibhaftig kennengelernt hat auch Heinrich Wöbken, der heute Pfarrer in Oldenburg-Ostenburg ist. Der damals 13-jährige Heinrich durfte den schwarzen Mann sogar anfassen.
Mein Vater war 1932 Pastor in Band Wilhelmshaven, einer Arbeitergemeinde. Und Quarmi hielt 1932 hier einen Gottesdienst und war anschließend bei uns in der Familie. Und wir als Kinder, ich war damals so 13 Jahre alt, meine Schwester 14, wir haben dann mit ihm zusammen da gesessen und uns mit ihm unterhalten und er hat uns erzählt. Und für uns war das natürlich eine enorme Sache, denn ein farbiger Mann, das war in damaliger Zeit noch was Seltenes, nicht? Und wir als Kinder hatten also ganz viel Freude daran. Wir durften ihn anfassen und wir bestaunten also seine schwarze Haut und seine weißen Innenflächen der Hände. Und er erzählte in dem gebrochenen Deutsch, das er konnte, erzählte er dann von seinem Zuhause. Und den Eindruck hatte man eigentlich, dass er ein stiller und dass er ein sehr kinderlieber Mann war und ein sehr, sehr freundlicher Mann auch.
Haben Sie noch in Erinnerung, dass Sie auch damals, als Sie dem Quarmi begegnet sind, als er bei Ihrer Familie zu Gast war, dass es eine Affäre um Quarmi gab?
Doch, das weiß ich wohl. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, dass man nach dem Gottesdienst sich wunderte über die Höhe der Besucherzahl und die Höhe der Kollekte. Ich kann mich nur erinnern, dass diese Kollekte damals über 100 Mark war. Das wären also heute ungefähr 1000 Mark. Das war also eine ganze Menge für eine arme Gemeinde. Und es schien in den Gesprächen so zu sein, als sei also diese volle Kirche, die man in Band eigentlich nur Heiligabend kannte, als sei das irgendwie auch eine Antwort auf die Geschichte, die da in Oldenburg in der Lambertekirche passiert war.
Robert Quarmi hatte den Freistaat Oldenburg schon wieder verlassen, als die Auseinandersetzungen zwischen evangelischer Kirche und Nationalsozialisten noch andauerten. Geschürt wurden sie durch eine weitere Stellungnahme der NSDAP-Gauleitung. Darin hieß es unter anderem:
Die NSDAP hat lediglich die äußere Tatsache angegriffen, dass einem Neger, das ist einem Vertreter der niedrigsten Rasse, an unserer heiligsten Stätte erlaubt ist, über unsere heiligste Angelegenheit, über unsere Religion zu sprechen. Denn hiermit offenbart die Kirche, dass sie die hohe Bedeutung der Quelle, die Besinnung des deutschen Volkes auf die Kraft, die in seinem Blute liegt, aus der einzig die völkische, sittliche und religiöse Erneuerung unseres Volkes herbeigeführt werden kann, überhaupt noch nicht begriffen hat.
Insbesondere diese Erklärung nahm der oldenburgische Generalpredigerverein zum Anlass, auf seiner Herbsttagung Ende September 1932 eine gegen die Nationalsozialisten gerichtete Entschließung zu verabschieden. In dem Predigerverein waren die meisten der knapp 100 evangelisch-lutherischen Pfarrer in Oldenburg organisiert.
Der Generalpredigerverein bedauert aufs Tiefste, dass die örtliche Leitung der NSDAP in Oldenburg für die völkische, sittliche und religiöse Erneuerung unseres Volkes keine andere Quelle kennt, als die Kraft, die im Blute liegt. Bei aller Bejahung einer gesunden nationalen Bewegung wird der Generalpredigerverein sich nicht durch die völlige Verständnislosigkeit und durch die Angriffe der örtlichen Gauleitung davon abhalten lassen, die von Christus, dem Herrn der Kirche, aufgetragene Missionspflicht mit Wort und Tat zu verkünden. Der Generalpredigerverein warnt vor einem Rassenhass, der sich mit positivem Christentum nicht verträgt, der gegenüber dem deutschen Gedanken im Auslande höchst unklug ist und mit gesundem Rassegefühl nichts gemeinsam hat.
Die Entschließung des Predigervereins wurde zuerst in den Nachrichten für Stadt und Land und einige Tage darauf auf der ersten Seite der Frankfurter Zeitung abgedruckt. Die Beachtung des Kwami-Skandals weit über Oldenburg hinaus veranlasste die NSDAP-Reichsleitung, von dem Ministerpräsidenten und Gauleiter Karl Röwer einen Bericht anzufordern. In einem am 1.10.1932 abgefassten Brief an den Reichsorganisationsleiter Gregor Strasser weist Röwer alle Schuld und Verantwortung an dem Skandal weit von sich. Er spricht von einem Pressekrieg gegen ihn, von ungeheuerlichsten Vorwürfen seitens der evangelischen Kirche, deren leitende Herren Gegner der Nationalsozialisten seien und jede Gelegenheit benutzen würden, ihnen, wie Röwer sich ausdrückt, eins auszuwischen.
Mit der Rassenfrage fällt oder steht die NSDAP?
So lautet ein handschriftlicher Zusatz von Röwer am Ende seines Berichts. Mehreren Quellen zufolge ist Karl Röwer wegen seines Verhaltens im Kwami-Skandal von der NSDAP-Reichsleitung deutlich gerügt worden. Wie ist nun der Kwami-Skandal historisch einzuordnen? Spielte er eine große Rolle im Freistaat Oldenburg? Hatte er Folgen oder blieb er mehr oder weniger nur eine Episode? Das heißt, war er überhaupt besonders wichtig? Dazu der Oldenburger Lokalhistoriker Werner Fahlenkamp.
Für die evangelisch gesinnte Bevölkerung zweifellos. Er machte ja deutlich, was die Nationalsozialisten vorhatten. Vielleicht für die Sozialdemokratie, die ja auch immer hierhin noch so etwa 20% der Bevölkerung hinter sich hatte, spielte er wohl kaum eine Rolle. Das Gleiche lässt sich wohl auch für die katholisch gesinnte Bevölkerung Oldenburgs sagen, die ja im Südoldenburger Raum absolut führend waren und dann ja auch teilweise im Landesteil Birkenfeld.
Ist es denn so gewesen, dass durch diese ganze Angelegenheit Kwami das Ansehen der NSDAP erheblich gesunken ist? Oder wäre das übertrieben, wenn man das sagt?
Zweifellos hat es dem Ansehen der NSDAP erheblich geschadet. Das ist also überhaupt gar keine Frage. Für den protestantisch-kirchlich gefärbten Norden dieses Landes, teilweise noch sehr kirchenhörig, war es dann doch ein Schock. Denn er stellte ja den Verkündigungsauftrag der Kirche völlig in Frage. Wenn es so sein sollte, wie Herr Röwer sagt, war eine Mission, für die man ja auch bisher viel gespendet hatte und das man ja immer mit sehr großem Wohlwollen begleitet hatte, eben die Neger in den Kolonien eben zu guten Christen erziehen, stellte es natürlich völlig auf den Kopf. Aber vielleicht meiner Auffassung nach wird vielleicht doch diesem Kwami-Skandal eine etwas zu große Rolle zugeschrieben. Er war mehr oder weniger ein Punkt in der skandalträchtigen Zeit der NS-Landesregierung hier in Oldenburg.
Zu den Skandalen zählte unter anderem die Selbstausschaltung des Landtags, erzwungen durch die nationalsozialistische Mehrheit, die Ernennung eines brutalen SA-Führers zum Regierungspräsidenten im Landesteil Lübeck, die Diffamierung und Entlassung des nicht genehmen Regierungspräsidenten im Landesteil Birkenfeld, die Aufstellung einer SA-Hilfspolizei sowie Zensurmaßnahmen gegen die kritischen Teile der Presse. Dazu kam, dass die Nationalsozialisten die mit der Regierungsübernahme verbundenen hohen Erwartungen weiter Bevölkerungsteile auf eine Besserung der wirtschaftlichen Situation nicht erfüllen konnten. Ein deutliches Zeichen für die relative Unzufriedenheit mit der nationalsozialistischen Herrschaft in Oldenburg im Herbst 1932 sind die Ergebnisse der Reichstagswahlen vom 6. November. Gegenüber den Landtagswahlen im Mai verlor die NSDAP fast 10% ihres Stimmenanteils. Sie kam jetzt auf 38,6%. Auch im übrigen Deutschen Reich musste die NSDAP bei diesen Wahlen Verluste gegenüber den vorherigen Wahlen hinnehmen. Jedoch lag in Oldenburg der Rückgang der NSDAP doppelt so hoch wie im Reichsdurchschnitt. Der Kwami-Skandal hat dazu sicherlich auch beigetragen. Die evangelische Kirche hat im Kwami-Skandal eindeutig Stellung bezogen, weil die Nationalsozialisten, wie Werner Fahlenkamp es vorhin ausdrückte, ihren Verkündigungsauftrag auf den Kopf stellten. Wie sah nun im Übrigen das Verhältnis zwischen evangelischer Kirche und Staat bzw. Nationalsozialismus aus?
Die Kirche war, ohne ihr nahe zu treten wollen, in der Weimarer Republik deutschnational. Bei den meisten Pfarrern und auch bei der Kirchenleitung war mit Sicherheit ein starker völkischer Bodensatz vorhanden. Die Kirche bezeichnete sich als unpolitisch überparteilich, was denn da immer drüber drunter zu verstehen ist, grenzte sich sehr scharf nach links ab, baute beispielsweise im Freistaat Oldenburg den kommunistischen Popanz auf, den es hier also im Grunde genommen überhaupt nicht gab. Die Kommunisten hatten ihr bestes Wahlergebnis im Freistaat Oldenburg mit 6% der Stimmen und das nur auch in einigen Hochburgen, wo sie etwas stärker war. Auf dem Plattenlande war sie überhaupt nicht vertreten. Die Sozialdemokratie dieser Region war traditionell auf dem rechten Flügel. Beispielsweise eine Kirchenaustrittsbewegung, wie wir sie von Braunschweig her kennen, hatte es überhaupt nicht gegeben. Und die Landesregierung in Oldenburg waren ja alle sehr kirchenfreundlich. Das lässt sich sagen, wir hatten ja spätestens seit 1923 eine rechtskonservative Regierung in Oldenburg. Und auch vorher war der Demokrat Theodor Tantzen Ministerpräsident, der nun alles andere als kirchenfeindlich war. Und nur ein sozialdemokratischer Minister war in der Regierung. Also im Grunde genommen hatte die Kirche keinen Grund zur Klage gehabt, aber es war kein Verhältnis da. Sie segnete beispielsweise Stahlhelmtreffen, umgekehrt beim Reichsbanner. Da kam, sagte sie dann, sie sei ja unabhängig und überparteilich. 1932 kam ja die NS-Landesregierung im Juni. Und die einzige Kritik, die die Kirche anzubringen hatte, war ja, dass sie sagte, in Form des Ministers Spangemacher, des NS-Ministers, er sei katholisch. Und nur dagegen protestierte die Kirche, das sei der evangelischen Bevölkerung, die ja die Mehrheit in diesem Staat stellte, nicht zuzumuten. Das war im Grunde genommen der einzige Konfliktfall, der bisher zwischen der NSDAP und der Kirche gewesen war.
Sie wandte sich aber nicht dagegen, dass jetzt die Nazis die Regierung stellen.
Aber keineswegs. Da hat man überhaupt gar keine Stellungnahme dazu gehört. Und wenn man dann weiter sieht, in dieser Zeit gab es evangelische Pastoren, die SA-Fahnen segneten. Der Kwami-Skandal war eine gewisse Zäsur. Große Teile der evangelischen Kirche wandten sich vom Nazi-Regime ab, aber es war schnell vergessen. Als nach dem 30. Januar 1933 dann die NSDAP auch auf Reichsebene die Macht übernahm und die Landesregierung damit eine sehr starke Stellung hier in Oldenburg kam, war dieser Konflikt schnell vergessen. Die Kirche ging mit festem Schritt ins Dritte Reich und der gleiche Präsident Thielemann, der noch mannhaft im Kwami-Skandal gegen die NSDAP aufstand und kämpfte, sagte bereits am 20.04.1933, dass man für den neuen Volkskanzler Adolf Hitler Fürbitte-Gottesdienste ableisten müsste. Also das war schnell vergessen. Die Kirche ging mit festem Schritt ins Dritte Reich. Erst ab Juli 33 etwa kam dann eine gewisse Zäsur in die Kirche hinein, eine gewisse Spaltung über mit deutschen Christen und der bekennenden Kirche, aber was ja mehr ein theologisches Problem war und sich nicht mal so sehr gegen den Staat stellte.
Es wirft ein bezeichnendes Licht auf die evangelische Kirche in dieser Zeit, dass der Präsident des Oldenburgischen Oberkirchenrats, Dr. Heinrich Thielemann, den Konflikt um die Ernennung des Katholiken Spangemacher zum Kultusminister für gravierender hielt als den Kwami-Skandal. Thielemann äußerte sich Anfang 1933 in der Zeitschrift Das evangelische Deutschland zu den Vorgängen in Oldenburg und dem Verhältnis zwischen Kirche und Nationalsozialismus. Bemerkenswert an dem Artikel ist die grundsätzliche Kritik am Nationalsozialismus. Und das unmittelbar vor der Machtergreifung. Thielemann schrieb unter anderem:
Ein Komplex von Vorgängen deutete darauf hin, dass die Tendenz der Ausschließlichkeit, die nach eigenem Geständnis der Nationalsozialistischen Partei eigen ist, sich hier nach den verschiedensten Seiten hin zum ersten Male praktisch auswirkte. Insbesondere in der Missachtung der persönlichen Freiheit und der gesetzlichen Normen. Ein Eindruck, der durch die Maßlosigkeit in der Kampfesweise der obersten Staatsvertreter und auch durch höchst bedenkliche Zuträgereien erheblich verstärkt wurde. Die evangelische Kirche ist es gewesen, die zuerst sich berufen sah, auf die ernsten Gefahren aufmerksam zu machen und die Staatsregierung zur Besinnung zu rufen.
Ein Zeitzeuge der Vorgänge um Robert Quamy ist auch der 72-jährige Gerhard Wintermann. Der frühere Kirchenrat hat damals als Theologiestudent den Auftritt Quamys in der Lamberti-Kirche miterlebt. Später als Hilfsprediger und Pfarrer wurde er aktives Mitglied der Bekennenden Kirche, wofür er erhebliche berufliche Nachteile in Kauf nehmen musste, anders übrigens als Erich Heuer, der Kontrahent Karl Röwers. Heuer, der schon lange verstorben ist, ist nach dem Quamy-Skandal als Gegner der Nationalsozialisten nicht wieder in Erscheinung getreten. Er widmete sich in erster Linie seinen liturgischen Interessen. Wie beurteilt nun Gerhard Wintermann den Quamy-Skandal und die Rolle der evangelischen Kirchenleitung? Verhielt sich der Kirchenpräsident Thielemann nicht wankelmütig, wenn er auf der einen Seite gegen die Nationalsozialisten Stellung bezog und auf der anderen Seite anlässlich des Geburtstags von Hitler zu einem Fürbittegebet aufrief?
Vielleicht ist ja gerade dieser an sich sehr kluge und welterfahrene Mann ein Beispiel dafür, dass man damals eben noch meinte, weithin, man könne von Hitler etwas erwarten und ist dann später umso grausamer enttäuscht worden.
Also von Wankelmut würden Sie da nicht reden?
Ich würde eigentlich nicht von Wankelmut reden. Man konnte sehr vieles, was man heute weiß, damals ja noch nicht wissen. Und die Mehrheit wusste auch nicht darum. Das alles kam ja erst sehr viel später. Ich würde es also eher als eine Unsicherheit bezeichnen, eine Unsicherheit, die eben zurückgeht auf all die Erlebnisse, die seit mindestens 1918 über Oldenburg dahingegangen waren und als eine Frucht jener Jahre. Man könnte es vielleicht einmal mit diesem Mann versuchen. Vielleicht wäre ja etwas dran an dem, was er zusagte und versprach.
Mir scheint es nun aus heutiger Sicht aber doch ein Widerspruch zu sein, wenn ich mir die Situation ansehe aus den Akten, aus den Zeitungen, aus Gesprächen mit Zeitzeugen von damals, Ende 1932 hier in Oldenburg. Da hat ja die Nazi-Regierung hier in Oldenburg doch sehr deutlich ihr wahres Gesicht gezeigt, wenn man das mal so sagen will, gegenüber der Kirche auch. Und der Kirchenpräsident Thielemann und andere haben sich ja auch dagegen verwahrt. Aber wie konnte er und andere dann trotzdem noch an den Nationalsozialismus glauben? Er wurde doch bestimmt nicht gezwungen, einen Aufruf zu einem Fürbittegebet zu veröffentlichen.
Es ist dies wohl auch nicht der Ausdruck einer Gläubigkeit an den Nationalsozialismus. Ein gläubiger Nationalsozialist ist Thielemann meines Wissens nie gewesen. Es war dies einfach der Ausdruck dafür, Hitler war jetzt, es ist im Jahr April 1933, schon das Staatsoberhaupt und dies war nun ein Fürbittegottesdienst für das Staatsoberhaupt, nicht so sehr für den Führer der NSDAP.
Staatsoberhaupt war nicht Hitler, sondern damals noch Hindenburg.
Für die Fürbitte wird die beifolgende Form hiermit verordnet,
hieß es in dem von Thielemann unterzeichneten Rundschreiben des Oberkirchenrats vom 13. April 1933.
Herr, allmächtiger Gott, der du lenkest die Völker nach deinem Rat, behüte in Gnaden das Deutsche Reich. Segne den Reichspräsidenten. Lass deinem Schutz und Schirm den Kanzler des Deutschen Reiches befohlen sein. Rüste ihn in seinem neuen Lebensjahr aus mit Kraft aus der Höhe. Hilf ihm, die Bürde der Verantwortung im Regiment tragen und lege deinen Segen auf das schwere Werk der Wiederaufrichtung unseres Vaterlandes, zum Wohle des ganzen Volks und zur Ehre deines Namens.
Herr Wintermann, wie ist eigentlich der Kirchenkampf hier in Oldenburg verlaufen? Vielleicht können Sie versuchen, das einmal in aller Kürze zu schildern.
Der Kirchenkampf hier in Oldenburg, soweit man von einem solchen sprechen kann, ist so verlaufen, dass ja zunächst die Kirchenleitung überrannt wurde von den 1932 hier in Oldenburg erst gegründeten deutschen Christen und sich fest in der Hand der deutschen Christen befand. Ein Widerstand gegen diese Kirchenleitung wurde dann von der bekennenden Kirche zunächst auf den Gebieten versucht, wo das möglich war. Die Hauptsache war natürlich, dass die bekennende Kirche versuchte, die Predigt der Kirche, ihre Verkündigung in Ordnung zu halten und in Ordnung zu bringen, dann aber auch den Anspruch erhob, dass sie allein die wirkliche evangelische Kirche in Oldenburg sei, nicht aber diejenigen, die sich zum Herrn über die Kirche jetzt gemacht hätten. Das führte dann zu den bekannten Auseinandersetzungen. Manche verloren auch darüber ihr Amt. Die Gemeinden sind, soweit es sich wirklich um kirchliche Gemeinden handelte, dann auch weithin mitgegangen. Andere Gemeinden, die unter dem Einfluss vor allem nationalsozialistischer Gemeindekirchenräte standen, haben sich dann auch sehr gegen die bekennende Kirche gewehrt. Im Ganzen war es so, dass die Pfarrerschaft wohl fast zu 80-90% auf Seiten der bekennenden Kirche stand, während es bei den Gemeinden und in den Gemeindekirchenräten dann sehr weit hingehend anders aussah. Der Kirchenkampf ist dann so ausgegangen, dass eigentlich bis 1945 beide Seiten nebeneinander standen. Es hat sich hier in Oldenburg also weder die eine noch die andere Seite dann durchsetzen können. Es ist das wohl auch in anderen Kirchen ähnlich gewesen. Erst 1945 ist dann sozusagen das, was Kirchenkampf war, von der Kirche genommen worden, sodass nun die Kirche sich wieder nach ihrem eigenen Wesen einrichten konnte.
Herr Wintermann, was sagen Sie zu der These, der Kampf oder die Auseinandersetzung zwischen bekennender Kirche und deutschen Christen sei ein theologischer Kampf oder eine theologische Auseinandersetzung gewesen, aber alles andere als politisch?
Man darf hier natürlich nun nicht vergessen, es musste dieser Kampf ein theologischer sein. Je weiter man aber im Kirchenkampf kam, umso mehr wurde aber auch deutlich, wer nun der wirkliche Gegner war, dass nämlich der wirkliche Gegner im Nationalsozialismus saß. Und das ist dann erst späterhin in voller Deutlichkeit in Erscheinung getreten. Es ist also dieser Kampf zunächst als ein theologischer Kampf geführt worden. Und im Laufe der Zeit, das ging eigentlich sehr schnell, das war schon 1934 sehr deutlich, wurde klar, es handelt sich einfach auch um den Nationalsozialismus als solchen.
Herr Wintermann, Sie waren Mitglied und Mitstreiter der bekennenden Kirche damals. Waren Sie persönlich eigentlich ein Gegner des Nationalsozialismus, wenn Sie sich zurückerinnern, jetzt einmal ganz ehrlich? Oder konnten Sie sich damals auch vorstellen, unter dem Nationalsozialismus zu leben? Hauptsache, man ließ Sie und Ihre Kirche, etwas überspitzt ausgedrückt, nur in Ruhe.
Man hat natürlich solche Anwandlungen auch gehabt. Im Ganzen würde ich meine damalige Stellung, auch wenn ich mich also frei zu machen suche von allen möglichen Erkenntnissen, die man später gewann, nicht davon freisprechen. Aber im Ganzen war es doch so, dass man eine solche Gewaltherrschaft, wie sie dann ja sehr bald zutage trat, dass man die nur ablehnen konnte.
Sie haben auch nie die Nazis gewählt.
Also es gab ja nun verschiedene Wahlen, ich müsste mich also hier erst bedenken, ich glaube aber nicht.
Der Kwami-Skandal. Sie hörten eine Dokumentation von Andreas Wojak. Die Sprecher waren Gisela Johansson und Hasso Henke.